ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind in Argentinien, in Buenos Aires, an der Wiege des Tangos. Heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Tango, ein wunderbarer, ausdrucksstarker, leidenschaftlicher Tanz. Nicht ganz leicht zu lernen. Ich habe es mal versucht, ehrlich gesagt mit mäßigem Erfolg. Vielleicht sollte man es eben in Argentinien lernen. Wir sind in Buenos Aires, gleich auch bei einem Tango-Kurs. Aber wir sind diesmal in der Hauptstadt Argentiniens, weil sie so eine Art Traumstadt der LGBT-Community ist, also der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, womit jetzt mal die Abkürzung LGBT erklärt wäre. Da sind wir heute unterwegs in der Community, mit Tango natürlich. Und wir sind in Buenos Aires mit Christine Siebert. Hallo Christine.
Hallo Udo.
Christine, bevor wir darüber sprechen, wie du darauf gekommen bist, dass Buenos Aires eine LGBT-Traumstadt ist, kurz mal eben zu uns. Du warst gerade noch auf Recherche in Kolumbien, bist jetzt in Paris, ich derzeit in Kairo im Studio. Heute also mal ein wirklich multikulturelles, naja, zumindest ein multiregionales Gespräch. Christine, wie bist du auf das Thema gekommen?
Ja, tatsächlich spielt der Tango eine Rolle. Ich bin nämlich auch Tango-Fan, tanze auch selbst. Und darum ist Buenos Aires für mich schon seit langem eine ganz besondere Stadt. Und dann liebe ich eben Südamerika und die quirligen Städte durch. Ja, und speziell auf das LGBT Buenos Aires, da bin ich eher zufällig drauf gekommen. Ich bin durch das historische Viertel San Telmo geschlendert, habe eine Fahne mit den Regenbogenfarben gesehen und bin so im Café Pride gelandet. Der Besitzer Rollo, den wir nachher noch kennenlernen, der hat mich mit einer Fülle von Infos versorgt und das war der Anfang eines langen Streifzugs durch LGBT-Orte von der speziellen Reiseagentur bis hin zur LGBT-Handelskammer und dann habe ich natürlich auch Nightlife miterlebt, darunter eben auch Tango.
Tja, und von all dem hören wir jetzt ja gleich. Wir sind gespannt. Wir sind mit dir gleich als erstes in La Boca, dem Tangoviertel. Manche kennen es sicher, Christine. Und da gibt es dann auch den sogenannten queeren Tango, richtig?
Ja, das gibt es, Udo. Gleich mehrere Orte in Buenos Aires bieten queeren Tango an, darunter bekannte Tango-Lokale im legendären Stadtviertel La Boca im Süden von Buenos Aires. Alle Tango-Fans kennen das Viertel, da ist nämlich der berühmte Caminito, der kleine Weg, den Carlos Cardel besingt.
Und du hattest ja einen Tipp, du bist nicht einfach nur dort herumgestreift, nein, du hattest einen Tipp, eine 130 Jahre alte Tango-Kneipe, ja?
Ja, genau. Los Laureles, einer der ganz alten, traditionellen Tango-Orte. Los Laureles liegt sogar noch südlicher als La Boca, nämlich im Stadtviertel Barracas. Das ist etwas weniger touristisch als La Boca und ein bisschen runtergekommen. Und einmal pro Woche gibt der Tango-Maestro Edgardo Fernandez Sesma im Los Laureles einen Tango-Kurs für alle, gay oder nicht gay.
Dann haben wir jetzt schon mal einige Namen, zumindest von Stadtvierteln, kennengelernt. Jetzt mit Christine Siebert zum Tango-Kurs für alle.
Ein großer Saal, schummrig beleuchtet. An den Wänden kleben vergilbte Fotos. Sie zeigen tanzende Paare, lachende Gesichter. An der Decke hängen riesige Ventilatoren und machen einen Höllenlärm. Er verdeckt fast die schmachtenden Tango-Klänge. Zwei Männer halten sich in den Armen, kreisen mit entschlossenen Schritten über die Tanzfläche. Ein anderes Paar, Mann und Frau, tastet eher unsicher mit den Füßen. Später tauchen noch andere Tänzer auf, Männerpaare, Frauenpaare und dann auch mal ein gemischtes Paar, in dem die Frau führt. Alle sind sehr ernst, sehr konzentriert bei der Sache. Tanzlehrer Edgardo Fernandez Sesma gibt Anweisungen, korrigiert die Körperhaltung, zeigt Schritte und kommt zwischendurch an meinen Tisch, um zu plaudern. Wir blicken auf zwei Männer, die gekonnt die Beine ineinander verflechten.
Anfangs war der Tango ein Männertanz. Dass Frauen Tango tanzten, das gehörte sich nicht. Die Figuren waren einfach zu erotisch, zu sinnlich. Das war nur etwas für die Prostituierten in den Freudenhäusern. Also tanzten meistens Männer miteinander. Das hatte aber nichts mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun.
Für den Maestro ist der Tango aber durchaus ein Mittel, um für LGBT-Themen zu sensibilisieren.
Mit Hilfe des Tangos machen wir Solidaritätskampagnen. Wir tanzen gegen die Homophobie und zeigen dabei, welche Länder die LGBT-Community verfolgen. Über 100 Tänzerinnen und Tänzer tanzen dann mit Schildern auf dem Rücken, auf denen die entsprechenden Ländernamen stehen.
Der Kurs geht zu Ende. In das Rauschen der Ventilatoren und das Schnaufen des Bandoneons mischt sich Teller und Besteckklappern. Jetzt wird das argentinische Steak serviert. Hier passt eben alles zueinander. Progressive LGBT-Freundlichkeit und uralte Traditionen. Ich sitze an einem der roten Tische auf der Terrasse des Pride-Cafés im historischen Viertel San Telmo. Über dem Eingang weht eine Fahne in Regenbogenfarben. Vor mir eine Media Luna, die argentinische Version des Croissants und ein guter, starker Kaffee. Mit Rolo, dem Besitzer des Cafés, eigentlich heißt er Rolando Aspetia, plaudere ich über alte Zeiten, als Buenos Aires noch nicht von LGBT-Orten wimmelte. Rolo hat das Breitcafé 2004 eröffnet, zusammen mit seinem Mann Alex. Die beiden wollten die Sphäre des Nachtlebens verlassen.
El Breitcafé ist el primer bar gay de día.
Das Pride ist hier in Buenos Aires die erste Gay-Bar, die am Tag aufhat. Früher gab es nur Nachtbars. Die Nacht ist aber dazu da, sich zu verstecken. Und das wollten wir nicht.
Heute haben Rolo und Alex ein bunt gemischtes Stammpublikum.
Schwule Männer, die wir Bären nennen, also große, kräftige, manchmal ein bisschen dicke Typen mit Bart, die sitzen am Tisch und halten Händchen. Am Nebentisch sind dann vielleicht zwei Lesben, die sich küssen. Manchmal kommen auch Nachbarinnen, ältere Damen mit ihren Enkeln oder Mütter mit ihren Kindern.
Hola Mama con los chicos.
An diesem etwas wolkigen Morgen ist noch nicht so viel los. Ein paar Tische weiter sitzen zwei junge Mädchen und nippen an ihrem Kaffee. Und durch das große Schaufenster sehe ich drinnen einen Mann mit Laptop. Jedenfalls eine ruhige, harmonische Stimmung. Vor 10 Jahren, als Rolo und Alex das Breitcafé eröffnet haben, war das noch anders.
Al principio teníamos como ciertas agresiones.
Ganz zu Beginn gab es die ein oder andere Aggression. Autos fuhren vorbei, die Insassen beschimpften uns. Aber das hat bald aufgehört.
En poco tiempo se disolvió esa agresión.
Mittlerweile, sagt Rolo, ist Buenos Aires das erklärte Reiseziel der LGBT-Community.
Siempre dicen, nos preguntan, ¿por qué no hay un barrio?
Viele kommen jedoch an und fragen erst mal, warum gibt es hier eigentlich kein Gay-Viertel, wie zum Beispiel Chueca in Madrid oder das Marais in Paris? Ich antworte dann, umso besser, dass es hier kein Schwulenviertel gibt. Wir sind überall, in der ganzen Stadt. Wir schotten uns nicht ab.
Die ganze Stadt ist also eine Heimat der LGBT-Community. Schon erstaunlich, wenn man an Argentiniens graue Vergangenheit denkt. An die Diktatur, die schreckliche Militärjunta, die Argentinien von 1976 bis 1983 regiert hat. Von den 80er Jahren bis heute. Das war ein langer Weg, sagt Rolo.
Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr wir die erste Gay Pride gemacht haben. Irgendwann in den 80er Jahren. Das war wirklich schwierig damals, denn Argentinien war geprägt von der Militärdiktatur. Da wurde alles brutal unterdrückt. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir uns wirklich getraut haben. Wir hatten Angst. Darum sind wir anfangs maskiert zur Gay Pride gegangen. Wir wussten nicht, wie weit wir mit unseren Forderungen gehen konnten.
Rolos Kampf fand auf der Straße statt, aber auch am Schreibtisch.
Wir haben an Politiker, an Abgeordnete, an Senatoren geschrieben, um unsere Rechte durchzusetzen. Eigentlich sollte die Gleichberechtigung von Homosexuellen selbstverständlich sein. Seit 1990 sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, dass Homosexualität keine Krankheit ist. 1990, das ist immer noch relativ spät. Die Welt ist wirklich unreif. In manchen Ländern herrscht noch heute Todesstrafe für Homosexuelle.
Gleichberechtigung von homosexuellen. Christine, wie hast du denn außerhalb der Tango-Kneipen die argentinische Gesellschaft erlebt? Als offen und liberal?
Also in Buenos Aires auf jeden Fall und überhaupt in den Großstädten. Auf dem Land sieht es dann wieder anders aus. Das hat mir jedenfalls Rollo erzählt. Er selbst tritt sehr diskret auf mit seinem grauen Bürstenschnitt. Aber er sagt, einige Bekannte von ihm haben extravagante Frisuren, bunt gefärbt, halb abrasiert, dazu Ohrringe. In Buenos Aires schaut ihnen niemand hinterher, aber in ländlichen Gegenden werden sie angestarrt.
Nun ist ja inzwischen Javier Milei im Amt, ein rechtspopulistischer Präsident, so muss man ihn nennen, der ja immer noch schwer einzuschätzen ist. Was ist von dem zu erwarten?
Einige der Leute, die ich bei meiner Reportage kennengelernt habe, sind ziemlich besorgt. Milei hat immer wieder verkündet, queere Menschen seien eine Gefahr für die argentinische Gesellschaft. Die LGBT-Lobby wolle eine kommunistische Agenda umsetzen. Und einige Rechte, Errungenschaften und auch Institutionen baut er auch schon ab oder hat es zumindest vor. Das Ministerium für Frauen, Gender und Vielfalt, das Nationale Institut gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die gendersensible Sprache. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele.
Wir haben ja gerade eben schon Rollo kennengelernt in deiner Reportage. Rollo ist schon seit den 80er Jahren für die LGBT-Community unterwegs, kämpft für die Rechte. Wie sieht es denn mit der jungen Generation aus?
Ja, der Kampf geht natürlich weiter. Es gibt eine sehr starke Bewegung von jungen Feministinnen. Die haben nicht nur das Recht auf Abtreibung erkämpft, das jetzt übrigens wieder auf der Kippe steht. Milei will es aus religiösen Gründen abschaffen. Die jungen argentinischen Frauen setzen sich auch stark und selbstbewusst für LGBT-Rechte ein. Eine dieser jungen Frauen ist Mariana Radicic-Colirin. Sie ist um die 30. Sie hat das Reisebüro Lunfarda Treffel gegründet.
Genau, von dem hören wir ja gleich. Es gibt also ein junges Netzwerk, das hast du mir schon vorher erzählt. Wie sieht es mit diesem Reisebüro aus? Erzähl mal.
Also Lunfarda spielt mit dem Ausdruck Lunfardo, also das ist der Slang der Unterwelt und die Sprache der Tango-Lieder. Und Lunfarda ist die weibliche Version von Lunfardo. Mit klassischem Tango oder sonstigen Klischees will Lunfarda-Treffel aber nichts zu tun haben. Auch nicht wirklich mit der Unterwelt, schon eher mit Nebenwelten.
Dann jetzt mit Christine Siebert ins Reisebüro der Nebenwelten im historischen Stadtviertel San Telmo.
Wir sind in einem winzigen Laden voller Landkarten und Stadtplänen an den Wänden. Ich sitze Mariana Radicic-Colirin gegenüber. Ihr Anliegen, Randgruppen sollen zu Wort kommen und den Touristen die Stadt aus ihrer Sicht zeigen.
Ich bin queer, judia, feminista.
Ich bin queer, Jüdin und Feministin. Auf meinen Stadttouren will ich über all diese Themen reden. Buenos Aires ist eine lebendige Stadt. 2015 gab es hier eine feministische Revolte, die hat die Mentalität verändert. Davon will ich erzählen. Und von mir selbst als Mitglied der LGBT-Community. Ich bin ohne Rechte geboren und dann hat sich Argentinien in eines der fortschrittlichsten Länder der Welt entwickelt. Ich will nicht nur zeigen, dass Buenos Aires LGBT-freundlich ist, sondern auch, wie es dazu kam. Es ist eine Geschichte von Kämpfen, von Aktivismus.
Mariana führt die Besucher zu Schauplätzen dieser Kämpfe. Allen voran die Plaza de Mayo, der Platz der Mai-Revolution. Weltweit bekannt wegen der Mütter de la Plaza de Mayo, die Antworten darüber einfordern, warum und wohin ihre Kinder während der Militärdiktatur verschwunden sind. Hier finden unzählige Kundgebungen statt, weil der große, meist sonnige Platz direkt neben dem rosaroten Präsidentenpalast Casa Rosada liegt. Mal zählten hier Menschenrechtskämpfer, mal demonstriert die LGBT-Community. Manche queeren Errungenschaften sind eher symbolisch, zum Beispiel die nach dem LGBT-Aktivisten benannte Metrostation Carlos Jauregui. Andere wirken sich konkret auf das Alltagsleben aus, zum Beispiel zahlreiche Gesetze. Eine halbe Stunde zu Fuß von der Plaza de Mayo entfernt ist das Parlamentsgebäude, El Palacio del Congreso de la Nación, ein imposantes, schlossartiges Bauwerk mit Säulen und einer grünlich schimmernden Kuppel.
Wir gehen natürlich zum Congreso, zum Parlament, wo ein progressives Gesetz nach dem anderen verabschiedet wurde. In meiner Jugend hat Argentinien 2010 als eines der ersten Länder der Welt die Ehe für alle eingeführt. Auch die Transbewegung hat unglaubliche Erfolge erzielt. Unser Gesetz zur Geschlechtsidentität ist eines der besten und würdigsten der Welt. Wir besuchen dann auch die Plaza de Mayo, den Platz vor dem Regierungsgebäude. Zwischen 2019 und 2023 war Alberto Fernández unser Präsident. Der hat eine nicht-binäre Tochter. Dani war Drag Queen, als ihr Vater damals seinen Wahlkampf lanciert hat. Und einige fragten, werden die Leute denn jemanden zum Präsidenten wählen, dessen Kind eine Drag Queen ist? Aber den Wählern war das egal. Das hat mich glücklich gemacht. Die Gesellschaft war weiter, als ich dachte.
De mucha felicidad porque me di cuenta que la sociedad realmente estaba trascendiendo los lugares en los que yo pensaba que estaba.
Der Kampf geht weiter, denn mit dem neuen Präsidenten Javier Milei drohen der LGBTQ-Community prekäre Zeiten. Institutionen sind gefährdet, die weltweit Vorreiter sind. Wie die Mochal Celis Schule, das erste Gymnasium für Transsexuelle auf der ganzen Welt, benannt nach einer Transfrau, einer Sexarbeiterin in Buenos Aires, die in den 90er Jahren ermordet wurde. Auch diese Schule zeigt Mariana den Touristen auf ihren Stadttouren, allerdings nur von außen, um die Studierenden nicht neugierigen Blicken auszusetzen. Denn die Mocha Celis ist zuallererst ein geschützter Raum.
In der Mocha Celis Schule, einer Initiative von unten, geht es den Transsexuellen erstens darum, sich selbst Schutz zu gewähren. Zweitens, Zugang zur Bildung zu bekommen. Das ist enorm wichtig, um der schlimmen Lage zu entweichen, in der viele Transsexuelle sind. Prostitution, Kriminalisierung, Armut. Ich gebe ein Zehntel meiner Einnahmen aus den LGBT-Touren der Mocha Celis Schule und ich spreche überall, wo ich unterwegs bin, von dieser Schule. Meine Botschaft? Ja, es gibt Erfolgsmodelle. Und das in einem Land, in dem die Mittel fehlen. Und dieses Modell kann überall nachgeahmt werden, damit die Community resistenter wird gegenüber dem Abbau ihrer Rechte. Und das überall auf der Welt.
Eine halbe Stunde Busfahrt und ich stehe vor der Mocha Celis Schule, ein unscheinbares zweistöckiges Gebäude neben einer lärmigen Verkehrsstraße im Stadtviertel Balvanera. Hier treffe ich Gaba Benitez. Schmales Gesicht, ein Hauch von Bart, Koordinatorin, betont sie, von Sozialprogrammen der Schule. Sie zeigt mir die Räume, das Lehrerzimmer, dann einen Raum, in dem die Studierenden sich über ihre Rechte informieren können, einen Raum für die Schulpsychologin und die drei Klassenzimmer für drei Jahrgänge. Ich solle die Schülerinnen nicht ansprechen, schärft sie mir auf dem Weg ein. Viele seien misstrauisch gegenüber Journalistinnen. Hier garantiere man ihnen ihre Ruhe. Schade, natürlich hätte ich gerne mit den Studierenden geplaudert. Noch ist Mittagszeit, nur eine kleine Gruppe steht am Ende des Ganges, die meisten kehren mir den Rücken zu. Wir setzen uns in die Schulbibliothek und Gaba erläutert die Philosophie der Mocha, wie sie sagt.
In der Mocha se da un acompañamiento integral.
In der Mocha werden die Studierenden in vielen Bereichen begleitet. Das Abitur steht im Mittelpunkt. Aber daneben haben wir viele Programme in verschiedenen lebenswichtigen Bereichen. Du kannst dein Abi nicht machen, wenn du keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hast, wenn du keinen menschenwürdigen Wohnraum und keine würdige Arbeit hast, wenn du Hunger hast.
Tatsächlich arbeiten die meisten Schülerinnen nebenher, manche vorerst noch als Prostituierte. In der Mocha sind sie in Kontakt mit Sozialarbeiterinnen, die bei der Suche nach würdigen Arbeitsplätzen helfen. 150 Studierende bereiten in der Mocha ihr Abi vor, aus allen Altersgruppen, darunter viele, die jahrelang aus dem Bildungssystem ausgeschlossen waren.
Sie sind zwischen 17 und 50 Jahre alt. Trans- und nicht-binäre Personen sind bei uns prioritär, weil sie zu anderen Schulen oft keinen Zugang haben. Aber wir nehmen auch andere Menschen auf. Wir haben viele alleinerziehende Mütter, wir haben Migranten, wir haben Gays und Lesben. Wir sind eine Schule, die niemanden ausschließt.
Die Schüler und Schülerinnen machen hier ein Fachabitur im Bereich Community-Arbeiter. Sie haben so Zugang zu diesem Studienbereich an der Uni und zu einem Leben ohne Armut und Ausgrenzung. Ein Riesenschritt, nicht nur für die Betroffenen selbst.
Wenn eine Transperson ein Unistudium beginnt, dann verändert das ihr Leben. Aber es verändert auch die gesamte Gesellschaft. Denn diesen Personen wurde lange Zeit die Existenz versagt. In der Gedankenwelt existierten sie nicht. Die Medizin beschäftigt sich nicht mit ihnen. Was mich stolz macht, heute erfüllen Transpersonen wichtige Aufgaben in der Gesellschaft. Sie haben eine Stimme und beginnen, die sexistische und patriarchalische Logik zu verändern. Das macht mich sehr glücklich. Para mí es
una felicidad inmensa. Es war gerade schon von Bildung die Rede, Christine. Wie sieht es denn damit unter Milei aus?
Milei hat vor, spezielle Lehrprogramme abzuschaffen, wie zum Beispiel das sogenannte ESI, Education Sexuelle Integral, so etwas wie Sexualkunde. Einige der Leute, die ich auf meinen Reportagen kennengelernt habe, machen sich Sorgen, weil gerade dieser Lehrstoff dazu beigetragen hat, sexuellen Missbrauch zu vermeiden oder zumindest aufzudecken. Und ganz allgemein fährt Milei einen neoliberalen Kurs, das heißt, er kürzt staatliche Ausgaben, also auch die für Schulen und Universitäten. Er hat zwar neulich verkündet, Bildung sei ein Servicio Essencial, also so etwas wie eine unverzichtbare Dienstleistung, was aber nicht bedeutet, dass er Geld in bessere Bildung stecken will. Nein, er will ganz einfach das Streikrecht für Lehrer auf ein Minimum reduzieren. Es scheint also schwierig zu werden für die Lehrerinnen, die Schüler, die Studierenden. Und was unser Thema betrifft, gerade für queere junge Leute, sieht es alles andere als rosig aus. Sie haben allen Grund, Angst vor Ausgrenzung in der Schule zu haben, denn der politische Wille, gegen Diskriminierung zu kämpfen, der scheint ja nun unter Milei zu fehlen.
Aber es gibt ja eine Gegenbewegung, beispielsweise eine LGBT-Handelskammer. Wie hat man sich die vorzustellen?
Ja, als ich zum ersten Mal von der LGBT-Handelskammer gehört habe, da dachte ich spontan an ein Spiegelglasgebäude mit Empfangsdamen und so weiter. Aber in Wirklichkeit soll einfach der Name neugierig machen. Hinter dieser Handelskammer stecken zwei super sympathische Gays, die ehrenamtlich aktiv sind. Aber wie? Sie reisen von einer Messe zur anderen, um für den LGBT-Tourismus zu werben. Sie setzen sich auch für die LGBT-Reisen innerhalb von Argentinien ein. Ein Spiegelglasgebäude haben sie bislang noch nicht. Ich habe die beiden in einem Café getroffen, La Confiteria La Opera, in der Nähe des Congreso, des Parlaments.
Dann lernen wir jetzt mal mit Christine Siebert die beiden Initiatoren der Handelskammer, der LGBT-Handelskammer, kennen.
Pablo de Luca und Gustavo Noguera sind zwei bärtige, gemütliche Typen. Sie begrüßen mich herzlich, als würden wir uns schon ewig kennen. Wir steigen gleich ins Thema ein. Wie als Gay gefahrlos reisen.
Si uno de cada tres países en el mundo criminaliza la homosexualidad, el mundo no es un lugar fácil de recorrer.
Wenn die Homosexualität in jedem dritten Land ein Verbrechen ist, dann ist es für uns schwierig, durch die Welt zu reisen. Und dann gibt es Länder, wo das zwar kein Verbrechen ist, Länder wie Mexiko, Kolumbien, aber wo Leute umgebracht werden, nur weil sie gay sind. In einem Drittel der Länder kann ich also ins Gefängnis kommen. In einem anderen Drittel laufe ich Gefahr, angegriffen zu werden. Da bleibt nicht mehr viel. Umso mehr schätzen wir Leute, die schon vor Ewigkeiten darüber informiert haben, wo man als Gay sicher ist. Da gab es diesen US-Autor, der ein Buch herausgebracht hat. Hast du den Film Green Book gesehen? Da geht es also um sichere Orte für Schwarze. Und dieser Autor, Bob Dameron, hat sein LGBT-Buch The Address Book genannt. Er hat es am 10. August 1964 veröffentlicht. Und alle Mitglieder der LGBT-Community in den USA haben dieses Buch heimlich gekauft, um zu erfahren, wo sie hinreisen konnten, ohne sich zu verstecken.
Pablo und Gustavo erzählen, wie ihnen mitten in der Pandemie und der Riesenreiseflaute eine Idee kam.
Sabes que no hay un día del internacional del turismo LGBT y hay día del turismo de lo que busques, me dice, pero del turismo LGBT no hay.
Wir haben zueinander gesagt, weißt du eigentlich, dass es keinen internationalen LGBT-Tourismustag gibt? Für alles gibt es einen internationalen Tourismustag, nur dafür nicht. Wir haben unsere Freunde in allen Ländern kontaktiert und die Idee lanciert. Mitten in der Pandemie haben wir den 10. August zum internationalen LGBT-Tourismustag erklärt. Wir haben ein Online-Event organisiert und hatten 3,5 Millionen Besucher auf den sozialen Netzwerken. Alle haben das in ihre Sprachen übersetzt. In Israel, Deutschland, Italien, Spanien, den USA, Japan. Wir waren völlig überrascht.
Der internationale LGBT-Tourismustag. Ein Tag also, um für diese Thematik zu sensibilisieren, Reisetipps zu veröffentlichen, diese Art von Tourismus zu promoten. Wir sitzen noch lange im Café beieinander und reisen virtuell durch Stadt und Land. Die beiden breiten einen bunten LGBT-Stadtplan aus. Einige der Orte kenne ich ja schon, doch ein absolutes Must fehlt mir noch auf dem Programm, das Felisa. Ein Kulturzentrum, Karaoke-Lokal, Nightclub und vieles mehr. Und so sitze ich noch am selben Abend vor der Bühne des Felisa. Eine Frau im roten, wallenden Kleid wiegt sich dort. Sie ist in violettes Licht getaucht und singt mit Inbrunst von einem mysteriösen inneren Schmerz. Am Bühnenrand schwebt ein Luftballon in Form eines Lamas. An kleinen Tischen sitzen Pärchen oder Gruppen, nippen an Cocktails. Zwei junge Frauen mit Ponyfrisuren spielen Karten. Ein paar junge Leute in schwarzer Turnkleidung steigen nun auf die Bühne. Ein blonder, androgyner Junge hält das Mikrofon. Que calor, sagt er. Was für eine Hitze. Und dann legen sie los. Der blonde Junge singt. Eine füllige junge Frau und ein magerer Typ mit Baseballmütze vollführen akrobatische Bewegungen. Hinter den dreien ist ein großes rosa Herz an die Wand projiziert. Die Tänzerin winkt einer Familie zu, einem älteren heterosexuellen Paar und mehreren Jugendlichen, die am Tisch hinter mir sitzen. Sie winken enthusiastisch zurück. Wahrscheinlich ihre Eltern, ihre Geschwister und Freundinnen. Je später der Abend, desto mehr Glamour im Publikum. Ich sehe Federboas, Pailletten, hochhackige Schuhe. Später soll es Karaoke mit Dragqueens geben, verspricht mir ein Barkeeper. Noch lassen die Dragqueens auf sich warten, stehen im Publikum, sorgfältig geschminkt, mit roten Lippen, Lidschatten, falschen Wimpern. Die eine mit High Heels und dem hautengen silbernen Abendkleid, eine andere schlicht und elegant, mit Pumps, Kostüm und Perlenkette. Es ist soweit. Beide besteigen die Bühne. Herzzerreißend singen sie vom Kampf um die Liebe, von Tränen, Verlust und Hoffnung. Rosarotes Licht durchflutet den Raum und glitzert auf Perlenkette und Pailletten, auf einer weißblonden Pagenperücke. Und am Rand der Bühne schwebt glänzend das Lama.
Drag Queens im bunten Buenos Aires. Christine, ist da denn jeder, jede willkommen? Wäre ich es auch?
Ja klar, und wie. Alle, die Lust auf viel Glamour und auf ultra-romantische Lieder haben, sind im Felisa ganz herzlich willkommen.
Mit Christine Siebert haben wir Buenos Aires kennengelernt. Diesmal als LGBT-Traumstadt und damit, glaube ich, für viele ganz, ganz neue Einblicke bekommen. Christine, ich danke dir.
Tschüss, Udo, tausend Dank. Danke an alle fürs Zuhören und muchas gracias an all jene, die mir in Buenos Aires ihre Zeit für ein Interview geschenkt haben.
Muchas gracias, Christine. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Jürgen Kopp, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Rechiflao en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Ein Podcast von NDR Info.